Wir wollen mit der Chronologie des Evangeliums auch weitergehen und steigen ein in Lukas 1, Verse 57 bis 66. Lukas 1, Verse 57 bis 66. Wir haben hier die Geburt Johannes des Täufers auch niedergeschrieben. Und da heißt es so: Für Elisabeth aber kam die Stunde der Geburt und sie gebar einen Sohn. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie, um das Kind zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Da winkten sie seinem Vater, wie er wollte, dass er heißen sollte. Und er erbat sich ein Täfelchen und schrieb, Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich alle. Gleich darauf wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Da kam Furcht über allen Nachbarn und alle diese Dinge wurden auf dem ganzen Gebirge von Judäa besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Das Ganze hat sich abgespielt in einem kleinen Städtchen in Judäa. Man geht davon aus, dass es wohl nicht weit von Bethlehem auch gewesen war, sprich auch nicht weit von Jerusalem. Und nach unserer Zeitrechnung ist es ungefähr das Jahr 5 auch vor Christus. Nun wollen wir wieder Vers für Vers auch durchgehen. Und in dem Vers 57 haben wir ja gelesen, für Elisabeth aber kam die Stunde der Geburt. Das heißt, Elisabeth hat trotz ihres hohen Alters die Schwangerschaft, die 9 Monate, auch ganz sozusagen mitgenommen. In einer anderen Übersetzung heißt es so, für Elisabeth aber war die volle Zeit erreicht, dass sie gebären sollte. Und ich denke besonders auch für die beiden, für Elisabeth, für Zacharias, war das, denke ich, etwas ganz, ganz Besonderes. Dieser Sohn, auf den sie zum einen so lange gewartet haben, wo sie die Hoffnung aufgegeben haben und nun durch die Verheißung des Engel Gabriel, der auf Anweisung ja Gottes auch gehandelt hat, ist jetzt der Sohn auch geboren. Und ich kann mir vorstellen, da waren natürlich so viele Emotionen, so viele Gefühle auch bei ihnen gewesen, aber das ist die menschliche Seite. Ich glaube, was eins auch wichtig war bei dem Zeitpunkt, dass sie sich beide erinnert haben, wie der Engel doch ihnen diese Verheißung auch gegeben hat. Lukas 1, Vers 13, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes auch geben. Und wir kennen keinen Fall aus der Bibel, wo Gott ein Wort gesprochen hat, eine Verheißung gegeben hat und die Verheißung wäre nicht in Erfüllung gegangen. Und hier ist ja ein sehr überschaubarer Zeitraum ja gewesen, diese 9 Monate. Und so stehen die beiden vor diesem großen Wunder, was Gott ihnen auch geschenkt hat. Aber meine Lieben, hier ist eigentlich noch mehr drin. Da ist nicht nur die Verheißung des Engels an Zacharias, sondern wenn wir ich sag mal, den ganzen Heilsplan Gottes auch anschauen, dann hat der Herr ja schon diesen Vorläufer des Christus, hat er doch auch schon verheißen. Und das wird uns in Jesaja 40, Vers 3 auch beschrieben. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, bahnt in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Auch das ist hier mit Johannes, dem Täufer, in Erfüllung auch gegangen. Vers 58, jetzt die ganzen Nachbarn, die ganzen Verwandten, sie haben natürlich, wir haben ja in den Versen oder in den Wochen davor ja gelesen, dass Elisabeth sich verbarg eine gewisse Zeit, ja, aber trotzdem hat sich das Ganze auch rumgesprochen unter den Nachbarn, Verwandten. Und als sie das eben hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und freuten sich mit ihr. Es ist so ein interessanter Gedanke, wenn jetzt in unserer Zeit sowas geschehen würde, die Verwandtschaft, sie würde das, glaube ich, schon auch mitbekommen. Ja? Sie würde sich mit Sicherheit, denke ich, auch freuen. Aber so die Nachbarn, je nachdem wahrscheinlich, wo wir halt wohnen, ja? Wohnen wir etwas ländlicher, dann ist dieser Austausch ja viel, viel enger auch mit den Nachbarn. Ja? Sind wir irgendwo in der Stadt, dann ist ja heutzutage, dass manchmal die Nachbarn ja gar keine Notiz richtig nehmen, ja? Auch voneinander. Und hier ist so schön der Gedanke, sie freuten sich. Ja? Sie freuten sich. Sie haben von dieser Freude ja in dem Sinne ja nichts gehabt. Aber die beiden, das war ihre ganz, ganz große Freude. Und das zeigt uns auch hier, was, denke ich, für uns Christen, denke ich, so selbstverständlich auch sein soll, wie Gott das Wort auch sagt, dass wir uns freuen sollen mit den Fröhlichen, dass wir aber auch weinen sollen mit denen, die auch weinen. Was aber auch hier schon interessant ist, dass auch das eine gewisse Verheißung sich erfüllt hat, und zwar in Vers 14, Lukas 1, Vers 14, er wird für dich Freude und Wonne sein, hat der Engel dem Zacharias gesagt, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Wir werden noch später auch dazu kommen. Hier ist mit Sicherheit nicht nur gemeint, dass sich die Verwandten und die Nachbarn darüber freuen, sondern die Menschen, was uns hier in dem letzten Vers nachher auch gesagt wird, sie fragten sich, Mensch, was wird eigentlich aus dem Kind jetzt werden, ja? Nachdem das so eins zum anderen auch gekommen ist. Es war definitiv eine große Freude auch dort vor Ort gewesen. Und nun der 59. Vers, am 8. Tag kamen sie, um das Kind zu beschneiden und wollte es nach seinem Vater Zacharias nennen. Hier ist jetzt der Gedanke der Beschneidung. Und ich möchte einen kleinen Exkurs auch mit uns machen. Was bedeutet überhaupt Beschneidung? Was ist hier überhaupt gemeint? Wir kennen ja dieses Wort, es wird im Alten Testament verwendet und geht ja bis ins Neue Testament auch hinein. Besonders für das Volk Israel hat es ja schon Gott mit Abraham auch eingesetzt. Und da wollen wir jetzt auch lesen, 1. Mose 17, Verse 9 bis 12. Und Gott sprach zu Abraham, so halte du nun meinen Bund, du und deine Nachkommen nach dir, von Generation zu Generation. Das ist mein Bund, den ihr zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir halten sollt. Alles Männliche unter euch soll beschnitten werden. Ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden. Das soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Jeden Sohn sollt ihr beschneiden, wenn er 8 Tage alt auch ist. Die Beschneidung, können wir das auch so sagen, das war ein operativer Eingriff, wo nämlich die Vorhaut bei dem männlichen Glied auch entfernt wurde. Und das Ganze wurde eben dem Abraham so erklärt. Und interessant ist ja hier, dass hier ein Bund auch geschlossen wurde. Dadurch sollte sozusagen ein Unterschied auch gemacht werden zwischen einem Volk, das sich eben hat beschneiden lassen, und auch den anderen Völkern, die es eben nicht gemacht haben. Und aus der Schrift wissen wir, dass da Jesus beschnitten wurde. Paulus spricht von sich selber, dass er auch am achten Tage beschnitten ist. Und es war auch bei der urchristlichen Gemeinde, bei der ersten Gemeinde, in dem Sinne waren das ja Israeliten, Juden, das war bei ihnen gang und gäbe gewesen. Aber dann wird uns etwas berichtet, dass als Paulus auch unter den Heiden gewirkt hat, dass auf einmal da auch Juden gekommen sind. Und das Ganze lesen wir in Apostelgeschichte 15, auch Vers 1. Da heißt es so: Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach den Worten Moses, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Und die Geschichte kennen wir, dass dann Paulus und Barnabas nach Jerusalem auch reisen und bringen das Ganze auch vor. Die Brüder dort, und sie versammeln sich und sie beschließen tatsächlich den Heidenchristen die Beschneidung nicht aufzuerlegen. Die Juden haben das wohl dann weiterhin auch gehalten. Und es ist so interessant, welche Bedeutung hat nun die Beschneidung? Wir merken, wie jetzt auch diese gläubigen Christen, ja, aus Apostelgeschichte 15, Vers 1, wie sie sich einfach aussprechen, dass sie sagen doch, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Weise Moses, dann könnt ihr nicht errettet werden. Das haben die ja nicht von irgendwo genommen, ja, sondern die haben wirklich an diesen Bund gedacht, den Gott mit Abraham ja geschlossen hat. Und Bund bedeutet, dass man eben durch die Beschneidung sozusagen zu dem Volk Israel auch dann dazugehört. Und Gott hat dann bestimmte auch Verheißungen gegeben. Wenn das Ganze befolgt wird, dann hat Gott versprochen, wenn wir die weiteren Verse auch lesen, dass Gott ihnen das Land Kanaan auch geben wird, ja. Darum war das für die Juden, stelle ich mir vor, eine ganz, ganz heikle, was heißt heikle, aber eine schwierige Situation gewesen, mit der sie tatsächlich die richtigen Antworten finden mussten. Ist die Beschneidung wirklich heilsrelevant? Ist die Beschneidung wirklich weiterzuhalten, auch auszudehnen auf die Heiden, damit sie errettet werden? Und die Apostel haben damals auch empfunden, dass es nur für das Volk Israel auch gilt. Es ist so interessant, dass auch der Unterschied eben gemacht wurde in der Bibel zwischen den Beschnittenen und den Unbeschnittenen. Und jetzt habe ich nur mal einen Vers hier auch mitgebracht aus 1. Samuel 14, Vers 6. Wie Jonathan mit seinem Waffenträger sich ausspricht gegenüber den Philistern, denn sie haben sich eben nicht beschneiden lassen. Das ist so ein Bild auch auf die Heiden. Und er sagt so zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Das heißt, wenn die Juden über die Unbeschnittenen geredet haben, dann war das immer so verächtlich in gewisser Weise. Ja? Die gehören nicht zu dem Volk Gottes. Sie sind außerhalb des Volkes. Wir aber dürfen dazugehören. Und im übertragenen Sinne greift jetzt aber Paulus dieses Bündnis, was Gott geschlossen hat mit Abraham, greift er im Neuen Testament auch auf. Und wir lesen hier Kolosser 2, Vers 11. Und er sagt so: In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern durch das Ablegen des sündigen, natürlichen Menschen in der Beschneidung Christi. Als Apostel Paulus nennt das Ganze die Beschneidung Christi, das heißt, die nicht mit Händen geschieht, und spricht hier ganz gezielt auch an das Ablegen des sündigen, natürlichen Menschen. Andere Übersetzungen sagen Ablegen des fleischlichen Wesens. Es ist etwas, wenn wir dann in den 12. Vers reingehen, den blende ich jetzt nicht ein, dann nimmt Apostel Paulus sogar Bezug auf die Taufe und macht sozusagen dieses Bild oder gibt uns dieses Bild, dass wenn wir sozusagen untergetaucht sind, dann sollte es ja ein Bild dessen sein, dass der Geist an meiner Seele das Werk vollbracht hat, dass ich eben von diesem fleischlichen Wesen jetzt auch befreit auch bin. Und nun wird uns aber hier in unserem Textwort gesagt, dass es eben am 8. Tag kamen sie, um das Kind zu beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen, aber seine Mutter antwortete nein, sondern er soll Johannes auch heißen. Und auch das wird in der Schrift, auch an anderen Stellen berichtet, dass an dem 8. Tage, da war nicht nur die Beschneidung, sondern da war auch die Namensgebung. Das heißt, die ersten 7 Tage hat das Kind keinen Namen gehabt. Das ist auch so interessant, ja? Wie hat die Mutter, wie hat der Vater das Kind angesprochen? Also wir können uns mal Gedanken machen, ja? Aber definitiv wurde der Name an dem 8. Tag auch gegeben. Und damit zusammen wurde auch ein gewisses Fest gefeiert. Gibt es aus anderen Stellen, können wir das Ganze auch ersehen. Aber nun der Gedanke, eben diese Namensgebung. Die Nachbarn, Verwandten kommen jetzt hier auch zusammen und wollten ihm eben den Namen Zacharias auch geben. Und Elisabeth sagt nein. Und warum hat sie nein gesagt? Wir können davon ausgehen, Zacharias, er war ja sofort stumm gewesen. Ja? Er konnte ja nicht schreiben, als er aus dem Tempel nicht sagen. Als er aus dem Tempel herauskam und nach Hause kam, wie hat er dann all die 9 Monate überhaupt mit seiner Frau kommuniziert? Uns wird so ein Hinweis gegeben, der etwas später, dass er durchaus schriftlich mit ihr kommuniziert wohl hat. Ja? Und darum müssen wir davon ausgehen, dass er ihr, das heißt Zacharias, hat er Elisabeth niedergeschrieben, wie der Engel auch ihm begegnet ist, wie der Engel auch ihm wirklich befohlen hat, das Kind auch Johannes auch zu nennen. Und darum sagt auch Elisabeth ganz klar und stracks heraus, er soll eben nicht Zacharias auch genannt werden. Und dann lesen wir in Vers 61, und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Die Verwandten, sie lassen nicht locker, können wir so sagen. Ja? Es scheint wohl so außergewöhnlich zu sein, damals in der Sitte, dass sie völlig verwundert sind und sagen, jetzt verstehen wir aber überhaupt nichts. Wie kommt es, ja? dass ihr Johannes ihn nennen wollt. Also somit müssen wir davon auch ausgehen, dass auch der Opa oder der Vater jetzt von Zacharias auch nicht Johannes hieß. Ja? Das heißt, es war ein Name, der eben in der Verwandtschaft nicht üblich auch war. Und dann wenden wir uns jetzt dem 62. Vers und da heißt es, da winkten sie seinem Vater, wie er wollte, dass er heißen sollte. Das ist doch wirklich sehr merkwürdig, oder? Zacharias und Elisabeth bekommen ein Kind. So, und ich denke, da ist eine gewisse Zeit ja vergangen. Und es heißt ja hier explizit an dem 8. Tag, ja, das heißt, dann sind die Gäste in dem Sinne gekommen, die Verwandten, die Nachbarn, und sie kommen so fröhlich rein und begrüßen. Und jetzt geht es ja darum, ja, wir müssen den Namen geben. Und es wird aber bloß mit Elisabeth kommuniziert. Ja? Es scheint so, als ob Zacharias irgendwo so in der Ecke steht und von ihm überhaupt niemand irgendwie Notiz nimmt. Da ist so ein Gedanke, es gibt ja Menschen, die körperlich auch behindert sind. Ja? Ob sie jetzt von Geburt sind oder später irgendwie behindert sind. Ist hier nicht vielleicht so ein Hinweis, dass behinderte Menschen, will ich mal so sagen darf, ja, ausgeschlossen werden vielfach? Ja, dass man sagt, der kann ja sowieso nicht sprechen, also mit dem kommunizieren wir schon gar nicht. Ja. Man hat ja die ganzen 9 Monate ja, immer so mit der Elisabeth bloß gesprochen und das war, glaube ich, auch eine ganz, ganz schwierige Zeit für Zacharias gewesen, in gewisser Weise. Ja, von der Kommunikation mit anderen Menschen, von dem Austausch, einfach ausgeschlossen zu sein. Er hat es wohl alles verstanden, aber er konnte sich nicht in dieser Art und Weise auch äußern. Und erst jetzt wendet man sich tatsächlich auch an ihn und fragt, was er davon auch hält. Jetzt Vers 63. Und er erbat sich ein Täfelchen und schrieb, Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich sehr. Hier wird von einem Schreibtäfelchen auch berichtet. Man geht davon aus, dass es eine Tafel war, die eben mit Wachs überzogen war. Und dann hat man so einen Metallgriffel gehabt, wo man eben in das Wachs etwas auch hineinschreiben konnte. Und wenn man eben etwas geschrieben hat und das erledigt sich hat, dann hat man wieder das Wachs dann drüber gemacht auf das Täfelchen und konnte somit später auch wieder verwenden. Und nun, sie wunderten sich alle. Das war wirklich für die Außenstehenden etwas Außergewöhnliches gewesen. Und hier merken wir aber, dass sowohl Elisabeth als auch Zacharias sich sozusagen nicht der Meinung der Menschen, der Erwartung der Menschen sich irgendwie gebeugt haben, ja, sondern sie waren sich sicher, Gott hat gesprochen und darum muss der Name Johannes auch heißen. Sie waren hier also wirklich so auch ein Bild dessen, dass sie sich haben nicht von menschlicher Meinung irgendwie ja, verbiegen lassen, haben auch ihre Meinung hier nicht geändert. Und jetzt erst, als Zacharias ausgesprochen hat oder geschrieben hat, ja, erstmal auf das Täfelchen, er soll Johannes heißen, jetzt geschieht nochmal ein großes Wunder. Gleich darauf wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Können wir uns noch erinnern, warum sein Mund verschlossen wurde? Warum er nicht reden konnte? Warum ist es gewesen? Es war der Unglaube gewesen. Jetzt aber hat sich sein Mund geöffnet, weil er gehorsam war, sprich, er hat geglaubt und hat dann auch ganz praktisch aus dem Glauben auch heraus auch gehandelt. Und hier so dieser Hinweis, und er redete und lobte Gott. Was hätten wir, wenn wir uns so hineinversetzen in Zacharias, zuerst gemacht, wenn Gott dieses große Wunder an uns getan hätte? Hätten wir uns dem Kind zugewandt, seiner Frau zugewandt, erstmal alle Gäste, Verwandten, Bekannte, Nachbarn begrüßt und dann irgendwie vielleicht Stunden später, so kommt, jetzt machen wir eine Andacht und jetzt loben wir, ja Gott. Es war hier anders gewesen. Zacharias, der war wirklich so überfüllt, ja, war sein Herz, dass er Gott gelobt und auch gepriesen hat. Vers 65, da kam Furcht über alle Nachbarn und alle diese Dinge wurden auf dem ganzen Gebirge von Judäa auch besprochen. Da kam Furcht über alle Nachbarn. Ich nehme an, dass es nicht diese Furcht, wie wir vielleicht sagen würden, Angst war, ja? Das nicht, aber es war diese Ehrfurcht gewesen. Wisst ihr, wenn Gott eingreift in unserer Mitte, dann ja, fehlen einem die Worte, das überhaupt zu sagen. Und man merkt, mit welcher Heiligkeit man es zu tun hat. Ein Gott, der bloß ein Wort sprechen muss und dann ist der Mensch stumm. Und wenn die Zeit da war, dann öffnet auch der Herr und gibt wieder die Gabe des Redens. Wisst ihr, es ging ja nicht nur diesen Menschen so. Jetzt bin ich eins schon zu weit. In Lukas 5, Vers 26 wird so eine Begebenheit erzählt, wo Jesu einen Gelähmten geheilt hat. Da erschraken alle, priesen Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sagten, wir haben heute unglaubliche Dinge gesehen. Sie erschraken, ja, sie priesen zwar Gott, aber sie wurden auch mit Furcht erfüllt, mit dieser Ehrfurcht. Mit wem haben wir es hier überhaupt auch zu tun? Und das ist, denke ich, ganz natürlich auch. Das bewegt die Herzen und hat auch damals bewegt die Menschen, sodass die Kunde in ganz Judäa auch besprochen wurde. Auch mit dem Ergebnis und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Sie nahmen es sich zu Herzen. Von Maria wird ja auch berichtet, ja? Sie bewegte die Worte des Engels in ihrem Herzen. Es waren Menschen, die verstanden haben, es ist hier etwas ganz, ganz Besonderes. Sie haben ja damals auch die Schriften gelesen, studiert und mit Sicherheit haben sie sich erinnert an das, was ich ja schon vorhin auch eingeblendet habe, was der Prophet Jesaja doch gesagt hat. Es soll ein Vorläufer kommen, der auf den Messias doch auch hindeuten soll. Und dann aber dieser Gedanke, was wird wohl aus diesem Kind werden? Haben die Nachbarn, haben die Verwandten Johannes, bis er groß wurde, was meint ihr? Haben die ihn gut beobachtet oder nicht? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, dass sie gesagt haben, Mensch, du weißt gar nicht, wie das damals war, ja. Wo wir zu euch kamen und dann haben sie eins nach dem anderen angefangen zu erzählen. Aber sie haben auch ganz genau jetzt geschaut, wie lebt er überhaupt? Ja? Wie gibt er sich? Und das ist, glaube ich, hier so dieser letzte Satz. Und die Hand des Herrn war mit ihm. Wir lesen in keinster Stelle auch der Schrift, dass Leute irgendwie enttäuscht waren, ja, von Johannes. Lesen wir nichts. Sondern sie mussten es auch in ihrem Herzen wohl bekennen, der Herr ist mit diesem Johannes. Und wisst ihr, wenn es hier heißt, die Hand des Herrn ist mit jemand, für was steht eigentlich die Hand Gottes? Die Hand ist ja so, wie wir Eltern die Kinder nehmen, ja, und wir führen die Kinder, so hat Gott den Johannes geführt, ganz, ganz praktisch. Die Hand ist aber auch dafür da, um zu beschützen, ja, um den Segen zu geben, um das Gelingen zu geben. Dafür steht sozusagen unsere Hand oder die Hand, wie sie auch die Schrift uns auch weitergibt. Und ich denke, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres für uns, wenn von einem jeden von uns, ja, Gott dieses Zeugnis geben könnte und die Hand Gottes war mit ihm, ja, oder mit ihr. Das ist etwas, glaube ich, ganz, ganz Besonderes, ja. Wenn wir so diese Gegenwart Gottes, die Führung, Schutz, Bewahrung, das Gelingen, sich völlig bewusst sind, es kommt alles von Gott. Und darum wünsche ich auch uns, dass wir ja, solche Frauen, solche Männer sind, die unter der Hand des Herrn auch gehen. Gott segne uns. Amen.